SWR Kultur. Glauben.
Inklusion bedeutet, dass wir die Menschen in ihrer Verschiedenheit in unseren Kirchengemeinden begrüßen. Dass wir so sind, dass Menschen sich eingeladen fühlen. Und dann geht es darum, wie wir miteinander in dem kirchengemeindlichen Leben unterwegs sind. Inklusion ist für mich auch ein Beitrag, wie wir zu einer solidarischen, gerechten Gesellschaft werden können.
Für mich ist meine Behinderung Teil meiner Identität. Das war ein langer Prozess für mich, das ja laut aussprechen zu können oder denken zu können, weil man ganz oft Angst hat, eben auf diesen Aspekt reduziert zu werden und jetzt irgendwie klar sagen zu können, nee, es ist auch ein Teil meiner Identität. Nicht der einzige und nicht alles, was ich bin, aber es ist ein Teil meiner Identität.
Ich würde sagen, dass die kirchlichen Wohlfahrtsverbände heute zu den starken Stimmen der Inklusion in Deutschland gehören, aber das mussten sie auch erst lernen. Also Inklusion bedeutet einen Lernprozess auch für die Kirchen.
Von Euthanasie bis Inklusion, Menschen mit Behinderung in der Kirche. Eine Sendung von Miriam Staber.
Vorsichtig schließt Rikscha-Pilot Gerhard Dedulski das Schloss seines Fahrrads auf.
So, jetzt geht die Barriere runter.
Dedulski lässt die Fußrampe der Rikscha herunterfahren, damit die 80-jährige Uschi Räuber vorne barrierefrei einsteigen kann. Die Rikscha ist eine Art elektrisches Lastenrad. Vor dem Lenker ist statt einer Box eine überdachte Sitzbank angebracht.
Jetzt ist es mal bequem. Die Beine hängen nicht, da kriegt man keinen Muskelkater. Das ist also sehr gut.
Dann noch anschnallen, Handbremse lösen und schon geht es los. Rikscha-Pilot Gerhard Dedulski hinten auf dem Sattel. Vorne hat er Platz für bis zu 2 Mitfahrende. Langsam lenkt er die Rikscha vom Gelände der Diakonie in Schopfheim im Kreis Lörrach auf die Fahrbahn.
Ja, die Fahrten sind eigentlich sehr entspannt, weil man sieht dann Schopfheim auch noch ein bisschen so hinterrum, wo man sonst gar nicht rumlaufen würde. Also ich finde es gut, die Idee ist auf jeden Fall sehr gut.
Die Stimmung ist gut. Mit 12 km/h düst die Rikscha durch das Städtchen. Dass der 56-jährige Gerhard Dedulski heute als Rikscha-Pilot Seniorinnen und Senioren mehr Mobilität ermöglicht und die Verantwortung für seine Fahrgäste übernimmt, ist nicht selbstverständlich für ihn.
Ich bin also ein Leben lang behindert gewesen durch einen Mopedunfall mit 16 Jahren, wo ich unter einen LKW gefahren bin. Und mein Schädel war gespalten und so weiter. Und ich habe sehr viel Glück gehabt. Aber ich habe seitdem eben eine manisch-depressive psychotische Erkrankung. Und wenn diese Schübe kamen, dann habe ich mein ganzes Hab und Gut zum Beispiel verloren oder war so depressiv, dass ich wochenlang nicht mehr fähig war, irgendwas zu tun.
Jahrzehntelang lebt er mit der Krankheit. Erst spät akzeptiert er die Schübe und lernt, damit umzugehen.
Ich war in einem ganz schlimmen Zustand, so dass mir da auch kein Krankenhaus helfen konnte, unter anderem. Und habe dann hier eine sehr lange Therapie gemacht im Schopfheimer Krankenhaus. Und seitdem kann ich hier neu durchstarten.
Gerhard Dedulski ist einer von 3 Piloten mit psychischer Erkrankung im Rikscha-Projekt von Diakonie und Evangelischer Kirchengemeinde in Schopfheim. Zur Vorbereitung hat er unter anderem eine Art Rikscha-Führerschein gemacht. Er ist noch recht neu dabei und stolz.
Ja, nur erstmal, dass ich eben überhaupt so diese Technik beherrsche, ne? Und da ist ja mehr Technik als beim Fahrrad oder so. Und auch im Umgang mit den Leuten halt, ne? Und mich da irgendwie beweisen kann und das eben, ja, ich sag mal, verantwortungsvoll dann auch bisher hinbekomme. Ne? Und das hilft einem halt. Ne?
Genau das ist das Ziel der Rikscha-Fahrten, erklärt Sozialarbeiter und Projektleiter Stefan Schmidt.
Also jeder kann das geben, was er kann, was sie kann, die Stärken einbringen in das Projekt. Und schlussendlich geht es immer um Begegnung, um ein Gespräch und Veranstaltungen zu unterstützen, wie zum Beispiel Gottesdienste oder wenn ein Gemeindefest ist, durch das, was wir auch einen Fahrdienst dann anbietet. Und eben, um diese Barrieren abzustellen, dieses Trennende, ein Miteinander zu schaffen.
Also Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Behinderungen abzubauen und gleichzeitig Seniorinnen und Senioren mehr Mobilität zu ermöglichen. Die 80-jährige Uschi Räuber bucht regelmäßig Fahrten.
Das ist ideal, weil ich fahre auch kein Auto mehr, weil ich was mit den Augen habe. und bin also wirklich auf jemanden angewiesen, der mich fährt.
Und auch sie freut sich, über die Rikscha neue Kontakte zu knüpfen.
Das fühlt sich dann sehr gut an, weil dann kommt man unter die Leute auch. Man sieht einiges und ist dann nicht so in den vier Wänden eingespannt. Von dem her gesehen, es ist also eine gute, sehr gute Sache. Und ich finde, dann lernt man die Leute kennen und das ist einfach immer schön.
Finanziert wird das Rikscha-Projekt der Kirchengemeinde und des Diakonischen Werks in Schopfheim über den Aktionsplan Inklusion der Evangelischen Landeskirche Baden, kurz EKIBA. Mit diesem Aktionsplan hat sich die Landeskirche konkrete Ziele in Sachen Inklusion gesetzt, wie eben Teilhabemöglichkeiten zu schaffen, aber auch mehr inklusive Arbeitsplätze und barrierefreie Gebäude. Und diese Ziele sind mit Geld hinterlegt. Der Topf umfasst insgesamt 250.000 Euro, erklärt der Inklusionsbeauftragte der EKIBA, André Stöbener.
Die Verbindung jetzt zwischen Aktionsplan und dem Projekt hier in Schopfheim ist, dass es darum geht, Inklusion in die Köpfe und Herzen der Menschen zu bringen. Es geht um Teilhabe in zweifacher Hinsicht, Menschen zu ermöglichen, am kirchlich-diakonischen Leben daran teilzuhaben. Und es geht um Teilhabe derjenigen, wie jetzt hier in diesem Fall, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung qualifiziert werden, eine Rikscha zu fahren.
Hinter dem Aktionsplan Inklusion der EKIBA steht der christliche Grundgedanke. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Alle sind Geschöpfe Gottes in ihrer Verletzlichkeit und Unvollkommenheit.
Inklusion bedeutet, dass wir die Menschen in ihrer Verschiedenheit in unseren Kirchengemeinden begrüßen, dass wir so sind, dass Menschen sich eingeladen fühlen. Und dann geht es auch um leichte Sprache, da geht es um Gebärdensprachdolmetschung, da geht es darum, wie wir miteinander in dem kirchengemeindlichen Leben unterwegs sind. Inklusion ist für mich auch ein Beitrag, wie wir zu einer solidarischen, gerechten Gesellschaft werden können.
Die Evangelische Landeskirche Baden gilt als Vorreiterin in Sachen Inklusion. Sie habe bundesweit einen einzigartigen Aktionsplan für Inklusion, so Stöbener.
Wir sind meines Wissens die einzige Landeskirche in der EKD, die einen eigenen Aktionsplan formuliert haben, wie es auch in der Monitoringstelle des Bundes formuliert ist. Wir haben Handlungsfelder beschrieben, wir haben Ziele formuliert und konkrete Maßnahmen, mit denen wir die Ziele auch umsetzen wollen. Und wir haben das zusammen mit der Diakonie, mit dem Diakonischen Werk Baden gemacht. Und auch das ist was Besonderes.
Die Kirchen, genauer gesagt die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas, betreiben etwa die Hälfte der Einrichtungen und Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland. Sie sind also wichtige Akteure beim Thema Inklusion. Und das nicht erst seit kurzem. Aber der Umgang der Kirchen mit behinderten Menschen war nicht immer von Offenheit und Teilhabe geprägt. Das wohl dunkelste Kapitel, die Nazizeit.
Also man muss sagen, dass in beiden Kirchen es viele Sympathisanten mit den Nationalsozialisten gab, die Adolf Hitler gewählt haben und sogar in christlichen Zeitschriften als neuen Messias begrüßten. Da finden wir auch Belege 1933 in sogenannten Fachzeitschriften, die hier ganz positiv und offen auf die Machtergreifung reagiert haben.
Erklärt der Diakoniewissenschaftler Johannes Eurich von der Universität Heidelberg.
Und bei den Einrichtungen von Caritas und heutigen Diakonie, damals waren die der inneren Mission zugeordnet, gibt es durchweg ein Lavieren. Es gab Mitläufertum, es gab ein Sich-Fügen und nur vereinzelt gab es Widerstand.
Eugenik, also die Verbesserung des Erbguts des Volks, war damals Zeitgeist in Deutschland. Teils sogar in den Kirchen. Die Folge: Menschen mit Behinderung wurden ab 1934 zwangssterilisiert und später zu Tausenden ermordet. Insgesamt töteten die Nazis rund 70.000 behinderte und psychisch kranke Menschen. Sie bezeichneten diese Verbrechen zynisch als Euthanasie, als Gnadentod. Dauerregen an einem Sommertag im Norden Baden-Württembergs. Eine Gruppe junger Menschen steht unter ihren Regenschirmen um drei Mitarbeitende der Johannesdiakonie in Mosbach im Odenwald herum. Als Lotsen führen sie die Gruppe über den sogenannten Maria-Zeidler-Pfad.
Wir beginnen. Mein Name ist Thomas Merz und meine Lotsenpartner heute sind die...
Ich bin die Clementine Mauro.
Und?
Ja, ich bin der Alexander Dürr. Ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite auch unten in der Werkstatt am Sportplatz.
Der Maria-Zeidler-Pfad ist ein Gedenkpfad. Er erinnert an Maria Zeidler, eine von über 260 Menschen mit geistiger Behinderung, die in der NS-Euthanasie von hier abtransportiert und umgebracht wurden. Damals hieß die Johannesdiakonie noch Anstalt für schwachsinnige Kinder. Heute ist sie ein großer Träger der Behindertenhilfe und betreibt unter anderem mehrere Werkstätten.
Und die Führung Maria Zeidler-Pfad, die machen wir immer so in Lotsen-Tandems üblicherweise. Heute sind wir jetzt ein Trio und immer ein Ehrenamtler und ein Werkstattbeschäftigter.
Das Lotsen-Trio steht an der ersten Station des Maria Zeidler-Pfads. Ein großes Schild, das an zwei silbernen Stangen befestigt ist. Darauf zu sehen, das Foto eines kleinen Mädchens. Lotse Alex Dürr, der Down-Syndrom hat, übernimmt.
Jetzt ist immer Maria Zeidler Platz. Ja, die Maria Zeidler, das ist ein Bild, das ist ja, die Mutter ist stolz.
Er zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto von Maria Zeidler aus dem Jahr 1913. Damals war sie ein 2 Jahre altes, kerngesundes Kind. In einem weißen Kleid und mit einer Schleife im Haar sitzt sie auf einem edlen Stuhl.
Oder auf klein auf, da war sie noch gesund und danach hat er Hirnhautentzündung gehabt.
Diese Hirnhautentzündung war vermutlich die Ursache für ihre geistige Behinderung. Lotsin Clementine Mauro ergänzt.
Und gewohnt hat sie im Gartenweg in Mosbach.
Insgesamt 263 Menschen mit Behinderung aus der Johannesdiakonie wurden von den Nazis getötet. Maria Zeidler ist die einzige, die in Mosbach geboren und aufgewachsen ist. Deshalb ist der Pfad nach ihr benannt, erklärt Lotse Thomas Merz.
1940 dann eben in einem von drei Transporten, der ist nach Grafeneck, das ist auf der Schwäbischen Alb, und dorthin verbracht worden und am selben Tag dann noch ermordet in der Gaskammer.
Einer der Initiatoren des Maria-Zeidler-Pfads ist Richard Lalatin. Er ist evangelischer Pfarrer in Mosbach und hat sich das Gedenken an die in der Nazizeit ermordeten Menschen mit Behinderung zur Lebensaufgabe gemacht.
Sie waren ja lange namenlose Opfer oder genauer gesagt Opfer, an die nicht erinnert wurde. Dass damals Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung Opfer geworden sind, daran ist erst seit den 80er Jahren erinnert worden.
Jahrelang hat Richard Lalatin recherchiert und Informationen über die Menschen mit Behinderung aus der Einrichtung in Mosbach zusammengetragen, die damals zwangssterilisiert und getötet wurden.
Die Menschen sind damals exkludiert worden. Sie sind als nutzlose Esser disqualifiziert worden. Die Nazis haben ihnen das Leben genommen und wir formulieren das gerne so, dass wir diese Menschen mit unserem Erinnerungspfad einfach wieder würdigen wollen.
Als evangelischem Pfarrer geht es ihm darum, sich kritisch mit der Geschichte seines Landes, aber auch seiner Kirche auseinanderzusetzen.
Und am Horizont steht natürlich immer, dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jede Schülerin, Schüler, die mal Maria Zeidler symbolisch in die Augen gesehen hat, sagt, so etwas darf nicht wieder passieren.
Die Gruppe stapft zur nächsten Station des Maria-Zeidler-Gedenkpfads. Weil der Regen einfach nicht aufhört, stellen sie sich in einem Gebäudeeingang unter.
Von der Großwetterlage her ist es nur 10 Minuten, dann können wir wieder weiterlaufen.
Thomas, lass kurz sein, wir machen Station 3 hier.
Ja.
Und ich lese auch gleich vor und dann sind wir fertig, glaube ich. Gut.
Der Alex hat eine sehr gute Idee.
Ein wichtiger Bestandteil der Gedenkarbeit in Mosbach ist, die inklusiven Lotsen-Tandems arbeiten auf Augenhöhe. Die Betroffenen selbst haben eine Stimme.
Thomas, kannst du zu mir kommen?
Soll ich zu dir kommen?
Ja, oder kannst du mir lesen helfen?
Okay.
Diese Station des Gedenkpfads heißt Haus im Tal. Im Hof hinter dem Gebäude parkten die Busse, mit denen die Menschen mit Behinderung abgeholt wurden.
Da sind sie einmal nach Grafeneck oder für Gasun
dann sind sie mit den Bussen abgeholt worden und sind nach Grafeneck gefahren worden. Oh, habe ich was Falsches gesagt?
Nein, das ist richtig.
Ja.
So. An drei Tagen im September 1940 wurde insgesamt fast die Hälfte der damaligen Bewohnerinnen und Bewohner aus Mosbach abtransportiert. Mit den berüchtigten grauen Bussen.
Die sogenannten grauen Busse haben die Menschen mit geistiger Behinderung in die Vernichtungslager deportiert. Graue Busse, das ist so ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden, die waren eigentlich gar nicht grau. Die waren üblicherweise so rot, rot-orange. Graue Busse heißen sie deswegen durch die Schwarz-Weiß-Fotografie, war es eine Graustufe im Nachhinein.
Ein paar Tage nach dem Abtransport erhielten die Angehörigen einen Brief. Darin standen frei erfundene Todesursachen, wie Typhus, Blinddarmdurchbruch, Atemlähmung oder ähnliches.
In Grafeneck steht die erste Gaskammer, also Gastötungsanstalt der Menschheitsgeschichte. Jeder kennt natürlich den Begriff Auschwitz und so weiter. Das war zeitlich hinterher tatsächlich gelernt, wie es geht, haben die Nazis anhand von den Menschen mit geistiger Behinderung.
Als der Regen nachlässt, läuft die Gruppe doch noch alle insgesamt 8 Stationen des Maria-Zeitler-Pfads ab. Dabei lernen sie beispielsweise, dass die Nazis nicht nur Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen verfolgt haben, sondern auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. Lotse Thomas Merz.
Damit wären wir eigentlich jetzt schon am Ende. Und ich habe zwischendurch schon immer wieder mal gesagt, wie leicht, dass man auch von der Euthanasie bzw. von der Ermordung im Dritten Reich betroffen sein konnte. Ihr habt uns drei jetzt kennengelernt. Wir wären alle drei dabei gewesen.
Betroffenheit in den Gesichtern der Teilnehmenden. Das Erlernte über den Massenmord der Nazis an Menschen mit Behinderung ist jetzt persönlich geworden. Betroffenheit und Überraschung. Thomas Merz löst auf. Er kann wegen Long-Covid seit einigen Jahren nicht mehr arbeiten. Deshalb wäre auch er sehr wahrscheinlich von den Nazis verfolgt worden. Dann bekräftigt Alexander Dürr nochmal. Nie wieder. Auf seine Art.
Und darf nicht mehr passieren. Genau.
Nach etwa einer Stunde ist die Führung über den Maria-Zeitler-Pfad der Johannesdiakonie Mosbach zu Ende. Eine Teilnehmerin zieht ein bewegtes Fazit.
Das wird einem jetzt dann doch nochmal so richtig bewusst, wie das überhaupt damals alles war. Und ja, ich finde es wichtig, dass es sowas gibt. Das ist einfach was Grundlegendes. Das ist was, was jeder einfach wissen sollte, womit sich auch jeder, finde ich, beschäftigen sollte. Das ist damals alles so schrecklich gewesen und darüber sollte man sich auch heute noch informieren, auch wenn es schon so lange her ist.
In der Nachkriegszeit haben die Kirchen zumindest zum Teil versucht, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Aber die ersten Schuldbekenntnisse wurden als halbherzig kritisiert, sagt der Diakoniewissenschaftler Johannes Eurich.
Es hat eine ganze Zeit gedauert, sich dem Schock zu stellen, der mit Verstrickung in das nationalsozialistische Regime und sich da der eigenen Verantwortung und des eigenen Versagens auch bewusst zu werden und das in seiner Gänze und auch in Klarheit zu benennen, das ist Jahrzehnte später dann erst so deutlich geworden.
Auch gesamtgesellschaftlich dauerte der Prozess des Umdenkens jahrzehntelang.
Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass zum Teil ja die gleichen Nationalsozialisten, die gleichen Personen ja nun wieder in führenden Positionen tätig waren. Gleichzeitig galten manche Gesetze aus der NS-Zeit noch einige Jahre fort, bis neue gesetzliche Grundlagen verabschiedet worden waren. Und auch das Denken der Menschen hört ja nicht mit der Kapitulation 1945 schlagartig auf, diese braune Ideologie weiterzudenken.
In den 1950er Jahren wurden Menschen mit Behinderung beispielsweise weiter zwangssterilisiert. Und die Menschen, die von den Nazis zwangssterilisiert worden waren, wurden nicht entschädigt. Erst nach und nach setzte ein Wandel ein. Als die deutsche Wirtschaft und dann auch der Sozialstaat wuchs, so der Heidelberger Professor Eurich.
Jetzt mussten sich die Wohlfahrtseinrichtungen stärker öffnen und den Wandel vorantreiben in Richtung Inklusion. Insgesamt wurden die Wahl- und Selbstbestimmungsrechte der betroffenen Menschen gestärkt. Also neue Unterstützungsprogramme wurden zum Beispiel unter dem Stichwort Assistenz aufgebaut. Das heißt, dass die Fachkräfte jetzt als AssistentInnen die selbstbestimmte Lebensführung der Menschen unterstützen.
Heute leben in Deutschland rund 10 Millionen Menschen mit Behinderung, knapp 8 Millionen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Inzwischen hat sich die Bundesrepublik gesetzlich verpflichtet, Inklusion umzusetzen. Im Jahr 2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. An dieser ist auch der Aktionsplan Inklusion der Evangelischen Landeskirche Baden orientiert.
Inklusion bedeutet ja, jeden Menschen in seiner Würde zu respektieren und ihn anzuerkennen, ganz egal ob mit oder ohne Behinderung, ob er schwarz oder weiß ist oder woher er kommt. Und ich würde sagen, dass die kirchlichen Wohlfahrtsverbände heute zu den starken Stimmen der Inklusion in Deutschland gehören, aber das mussten sie auch erst lernen. Also Inklusion bedeutet einen Lernprozess auch für die Kirchen.
Und dieser Lernprozess dauert weiter an. Die Göttinger Theologiestudentin Julia Schönbeck setzt sich dafür ein, klar zu benennen, wo die evangelische Kirche auch heute noch wenig inklusiv ist. Sie bemängelt zum Beispiel, dass es auf den Webseiten von Kirchengemeinden häufig keine Infos gibt, welche Gebäude nur über Barrieren wie Stufen erreichbar sind. Es geht ihr aber auch um viel Subtileres, wie dass Behinderungen teils immer noch als Strafe von Gott gesehen werden.
Ich finde, Transparenz ist immer ein sehr großer erster Schritt. Also uns erstmal selber einzugestehen, ja, Diskriminierung passiert in unserer Kirche. Diskriminierung ist Teil auch von unseren Denksystemen, Teil unserer Theologie. Und wir müssen uns dem stellen. Ich weiß, dass es ein schmerzhafter Prozess ist, weil wir das ja seltenst absichtlich tun.
Julia Schönbeck hat selbst eine Gehbehinderung durch eine chronische Krankheit. Inzwischen nutzt sie im Alltag häufig einen Rollator oder einen Gehstock. Wie schwierig es ist, darüber öffentlich zu sprechen, beschreibt sie auch in ihrem Buch mit dem Titel »Nicht ohne uns – Warum eine inklusive Kirche mehr braucht als Rollstuhlrampen«.
Für mich ist meine Behinderung Teil meiner Identität. Das war ein langer Prozess für mich, das ja laut aussprechen zu können oder denken zu können, weil man ganz oft Angst hat, eben auf diesen Aspekt reduziert zu werden. Und jetzt irgendwie klar sagen zu können, nee, es ist auch ein Teil meiner Identität. Nicht der einzige und nicht alles, was ich bin, aber es ist ein Teil meiner Identität.
Zu ihrem Engagement für Inklusion gehört auch, manchmal zu nerven, wunde Punkte anzusprechen. Damit will sie ihre Kirche nicht schaden, sondern sie voranbringen. Und gleichzeitig freut sie sich über die Erfolge.
Ich glaube, es gibt schon echt viele Bereiche, in denen es gut läuft. Gerade auf so einer Teilnahmeebene ist da schon echt viel passiert. Und was wir, glaube ich, noch mehr in den Blick fassen sollten, ist, Menschen mit Behinderung auch als Mitgestaltender zu sehen. Also mein Beispiel ist da immer, dass ich in viele Kirchen relativ stufenfrei hineinkomme, um am Gottesdienst teilnehmen zu können, aber selten zum Pult, zum Altar, um ihn selbst halten zu können. Da ist dann oft so eine Grenze erreicht.
Schönbeck befürwortet Aktionspläne wie den der Evangelischen Landeskirche Baden. Sie seien ein wichtiges Mittel, um verlässlich Veränderungen voranzubringen.
Für mich ist Inklusion eben dieses gemeinschaftliche Gestalten der Zukunft. Also das würde ich mir so sehr wünschen, dass wir Inklusion nicht als den zusätzlichen Punkt auf der To-Do-Liste betrachten, sondern sagen, Inklusion ist, wenn wir dann alle am Tisch sitzen und gemeinsam nach Lösungen für eine gute Gegenwart, für eine gute Zukunft, für ein gutes Miteinander suchen können.
So sieht das auch André Stöbener, der Inklusionsbeauftragte der Evangelischen Kirche Baden. Er ist aktuell dabei, seinen Aktionsplan zu überarbeiten. Unter anderem kommen zusätzlich neue Themenfelder hinzu, wie der Gewaltschutz von Menschen mit Behinderung und Inklusion im Bereich Digitalisierung. Die Version 2.0 soll im Herbst verabschiedet werden.
Ich wünsche mir, dass durch den neuen Aktionsplan an ganz unterschiedlichen Stellen kleine Schritte der Inklusion gegangen werden, dass Kirchengemeinden das in die Hand nehmen, sagen, ach, das Ziel Bewusstseinsbildung ist mir wichtig oder Andachten inklusiv zu gestalten ist mir wichtig, dass es an unterschiedlichen Orten vielleicht so kleine Leuchttürme gibt, die im kleinen Bereich vielleicht auch mal im größeren Bereich ausstrahlen.
In Schopfheim im Kreis Lörrach neigt sich die Rikscha-Fahrt von Uschi Räuber dem Ende zu.
Jetzt sind wir wieder auf dem Diakoniegelände.
Sie ist happy.
Sehr schön, war sehr schön.
Gerhard Dedulski fährt die Fußrampe wieder herunter und hilft beim Aussteigen. Auch er ist zufrieden mit der Fahrt.
Ich glaube, ich bin einer von dreien, die das bisher machen, so von den Leuten, die hier Inklusion machen und krank sind und... Ja, und das hilft schon sehr. Es ist schon sehr Ja, eine sehr schöne Sache, die man so erleben kann. Und das Projekt eben, das hilft eben auch anderen Kranken, ne, die nicht mehr laufen können zum Beispiel und die man dann fahren kann.
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen helfen sich gegenseitig. Außerdem werden Vorurteile abgebaut. Also ein kleines Ziel erreicht, auf dem langen und kontinuierlichen Weg der Inklusion, findet der Inklusionsbeauftragte der Evangelischen Kirche Baden, André Stübener.
Und wenn das gelingt, dass an unterschiedlichen Orten ein inklusives Licht, Feuer zu entzünden, ob es klein, groß ist, ob es ein Gemeindefest ist, ob es ein Gottesdienstformat ist, ob es die Seelsorge ist, der Besuchsdienst, die Musik, ganz an unterschiedlichen Stellen, und dass wir insgesamt als Gesellschaft so inklusiver werden.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Miriam Staber. Von Euthanasie bis Inklusion. Menschen mit Behinderung in der Kirche. Redaktion Leonore Kratz.